Und jetzt stehen wir dort auf diesem Kalvarienhügel oder nähern uns ihm. Und vielleicht haben Sie auch schon an dieses bekannte Negro Spiritual gedacht. Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble. Were you there when they crucified my Lord? Und möge Gott das wirklich geben, dass wir das nicht einfach als einen Text verhandeln, den viele von uns schon zigfach gelesen haben, sondern dass die Begegnung mit diesem Text wirklich eine Begegnung mit dem ist, von dem dieser Text redet. Und dass wir noch mehr verstehen, auch vom Herzen her wirklich verstehen, was dort geschah. Kreuzigung Teil 1, Spott und Schmach. Jetzt werden die entscheidenden Stunden der Weltgeschichte beschrieben. Und zunächst informiert uns Matthäus über den Ort der Kreuzigung und die äußeren Umstände. Als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Das sind die römischen Kriegsknechte, also hinter dem sie, angefeuert von der Menschenmenge, unterstützt auf der letzten Strecke von Simon von Kyrene. Und die Evangelien benennen den konkreten Ort Golgatha eigentlich. Das ist die griechische Umschrift für das aramäische Gulgalta. Und Matthäus liefert die griechische Übersetzung mit Kraniotopos, also Ort des Schädels. Und das ist eben Calvaria auf Latein, die Schädelstätte. Dadurch kommt der Name zustande oder der englische Begriff, wenn die Engländer von Golgatha reden und die Amis sagen es immer Calvary, the cross of Calvary, Calvaria. Irgendeine Anhöhe bei Jerusalem in der Nähe der berühmten Grabeskirche, damals eindeutig außerhalb der nördlichen Stadtmauer. Und von Markus erfahren wir 15:25, um welche Uhrzeit sich das vollzieht, nämlich zur dritten Stunde, das heißt 9 Uhr morgens. Den Evangelien sind diese Zeitangaben immer ganz wichtig. Die haben wir dann auch hier bei Matthäus in Vers 45 von der 6. Stunde an und bis zur 9. Stunde, weil Gott ja mit der Kreuzigung einen exakten Zeitplan verfolgt. Und jetzt läuft dieser Tag auf den Höhepunkt zu und alles ist so von Gott eingerichtet, dass Jesus zu dem Zeitpunkt stirbt, als im Tempel die Lämmer geschlachtet werden. Nichts ist dem Zufall überlassen, nicht die Zeit, nicht der Ort. Der heilige Gott ist souverän auch in diesem Geschehen, was nicht die Verantwortung der Menschen schmälert. Alles liegt ganz in Gottes Hand. Und daran können wir festmachen, dass auch in dieser vergänglichen Welt der Schöpfer jederzeit die Kontrolle behält. Auch in unserem Leben, jederzeit. Und dass Gott auch dieses Erlösungswerk nicht in irgendeiner religiösen Sonderwelt zu Ende bringt, dass Gott das nicht im Himmel löst, das Problem, sondern er löst unser Problem mitten auf dem Boden dieser umkämpften, blutgetränkten Welt. Also sein Kreuz steht nördlich der alten Stadtmauer und die Kreuzigung beginnt vormittags 9 Uhr Ortszeit. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie oft Sie schon darüber gestolpert sind, dass Gott um unseretwillen diesen ganzen aufwendigen Vorgang organisiert, diese ganze Hektik. Und dann folgt der eigentliche Akt der Kreuzigung, das sind die Verse 34 und 35, wie ihm dieser Wein gereicht wird und als sie ihn gekreuzigt hatten. Also dieser Rest Humanität soll dann doch noch irgendwie gewahrt werden. Sie gaben ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken und als er es gekostet hatte, wollte er es nicht trinken. Und interessant, wenn wir die Angaben bei Matthäus und bei Markus zusammenlesen, bekommen wir alle Ingredienzien, die sich in diesem Trank befinden. Mit Wein ist Essig gemeint, also Weinessig, ein saures Getränk. Matthäus spricht von Galle, Chole, eine bittere Substanz. Er sagt, der Wein war bitter wie Galle, wie ein bitterer Schnaps. Und Markus erklärt dann noch zusätzlich, worin dieser bittere Zusatz bestand, nämlich mit Myrrhe war das Ganze gewürzt. Das war ein Harz arabisch-afrikanischer Herkunft, das sehr gut roch, aber sehr bitter schmeckte. Also ein Wein, bitter wie Galle, gewürzt mit Myrrhe. Das Ganze sollte eine betäubende Wirkung haben. was wir von Pedanios Dioskurides wissen, einem griechischen Pharmakologen um das Jahr 100 nach Christus. Er hat es auch geschrieben, Myrrhe in entsprechender Konzentration hatte narkotische Wirkung. Und so wird es jetzt Jesus verabreicht. Und hier steht, als Jesus schmeckt, was es ist, will er es nicht nehmen. Warum? Weil er offensichtlich die betäubende Wirkung vermeiden will. Das ist auffällig. Jesus will die letzte Wegstrecke, wo der Vater alle Schuld der Welt auf ihn legt, bewusst gehen. Und das unterstreicht auch nochmal, er trägt unsere Sünde, die bitterer ist als Galle, freiwillig, vollständig und bewusst. Wir wissen ziemlich genau, wie eine Kreuzigung damals ablief. Die Evangelisten müssen das nicht alles ausführlich schreiben. Die meisten ihrer Leser wussten das, die kannten das. Die Kreuzigung war durch die Römer eingeführt worden, aber die Römer hatten sie nicht erfunden. Die hatten sie mitgebracht aus den Punischen Kriegen ab dem 3. Jahrhundert vor Christus, die sie da gegen die Karthager geführt haben. Und der Ursprung dieser Bestrafungsmethode ist wahrscheinlich noch älter. Darius der Meder im 6. Jahrhundert vor Christus soll Soldaten auf diese Weise hingerichtet haben. Alexander der Große, der ja bekanntlich 323 vor Christus starb, war auch nicht kleinlich. Nach der Unterwerfung von Tyros hat er 2000 Menschen kreuzigen lassen. Dann gibt es eine lange Geschichte. Der General Crassus lässt den Sklavenführer Spartacus ermorden und dann werden an einem 200 Kilometer langen Abschnitt die Via Appia entlang 6000 seiner Anhänger gekreuzigt. Also so viele Tausende von Kreuzen. Was war das Besondere an dem Kreuz? Das Kreuz sollte ein größtmögliches Maß an Schmerz bewirken. Der Gekreuzigte starb irgendwann an Erschöpfung. Das war ein Erstickungstod. Ein langer Erstickungstod. Und es sollte zugleich ein größtmögliches Maß an Entwürdigung und Demütigung bewirken. Das war anstößig. Also schlimmster Schmerz, grässlichste Ängste beim Ersticken. Und größtmöglichstes Maß an Demütigung und Entwürdigung. Cicero, der römische Redner, nennt es die grausamste und abscheulichste Strafe, die äußerste und höchste Sklavenstrafe. Und darum hatte das einen krassen Abschreckungseffekt. Quintilian, ein römischer Rhetoriker des 1. Jahrhunderts, schreibt, wenn wir jemanden kreuzigen, wählen wir dazu die verkehrsreichsten Wege, wo es die meisten Menschen sehen und von dieser Furcht ergriffen werden können. Denn jede Strafe hat weniger mit dem Vergehen zu tun als mit dem Exempel. Also es kommt auf den Abschreckungseffekt an, frei nach dem Motto Maos, bestrafe einen und erziehe 100. Das Prinzip wird ja bis heute angewandt. So, jetzt fragen wir natürlich, wenn es so viele tausend Kreuze gab, was war das Besondere an dem Kreuz unseres Herrn? Das Einzigartige. Was unterscheidet seinen Tod von den anderen circa 30.000? Was ist das Einzigartige? Warum ist Jesus der Mann am Kreuz? Warum erinnern wir in der Feier des Abendmahls regelmäßig an dieses eine Kreuz? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass hier an diesem einen Kreuz sich Gottes Zorn über die Sünde konzentriert, wie an keinem anderen Ort der Welt. Dass Gott an diesem einen Kreuz, in diesen wenigen Stunden, an diesem konkreten Ort unser Problem löst. Und dann sehen wir die Erben der Kreuzigung, die auch sehr schnell ins Blickfeld treten. Ab 35, als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Also es war normalerweise so, dass ein Quaternion, also vier Leute, ein Quartett von Soldaten, so eine Hinrichtung dann am Schluss bewachte und durchzog. Und es ist sehr interessant, dass schon im Psalm 22, Vers 19 geschrieben wird, also 1000 Jahre vorher, dass man dieses Gewand, dass mit diesem Gewand etwas Besonderes passieren wird. Psalm 22, Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Was trugen Männer damals? In der Regel 5 klassische Kleidungsstücke, Sandalen, Kopfbedeckung, Obergewand, Gürtel und das Untergewand. Und 4 Soldaten, 5 Kleidungsstücke, also bleibt ein Kleidungsstück übrig. Der eine kriegt die Sandalen, der andere die Kopfbedeckung, der dritte das Obergewand und der vierte den Gürtel. Und das Untergewand war das Wertvollste, das Chiton. Das war das beste Material. Und sie sagen, los, entscheide du. Und jetzt überlegen Sie mal, diese oberflächlichen, gedankenlosen, rohen, unsensiblen Leute. Oben am Kreuz stirbt Gottes Sohn und unten knobeln die Losen die um seinen letzten Besitz. Und die machen das garantiert nicht, um Psalm 22, Vers 19 zu erfüllen. Die kannten das wahrscheinlich gar nicht. Das ist Erfüllung biblischer Prophetie. Manche sagen, ja, die wussten, dass es gemacht wurde. Glauben Sie, dass diese römischen Soldaten Psalm 22, Vers 19 erfüllen wollten? Andere sagen, die Evangelien schreiben das nur, weil es im Psalm 22 steht. Aber das ist auch absurd und wirklichkeitsfremd. Denn zu dem Zeitpunkt, als die Evangelien veröffentlicht werden, da leben ja noch zahlreiche Augenzeugen. Und wenn man sich selbst unglaubwürdig machen will, muss man bloß etwas schreiben, wovon alle wissen, es ist nicht passiert. Also das ist echte biblische Prophetie, das kriegt man nicht so leicht wegdiskutiert. Und diese Erben dort, die sind nicht nur eine Erfüllung biblischer Prophetie, sondern sie sind ein wunderbares Bild für uns. Denn im Grunde genommen sind ja das wir Christen, wir sind Erben dieser Kreuzigung. Und gerade dieses Gewand ist ein großartiges Bild dafür, was Jesus uns als Ergebnis seiner Kreuzigung schenkt. Nämlich das Schutzgewand seiner Vergebung. Dieses Prachtstück, dieses einzigartige Stück. Johannes 19, Vers 23 sagt, es war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Sein Kleid für meins. Und deswegen zerreißen sie es nicht. Aber wisst ihr, die eigentlichen Erben der Kreuzigung sind nicht die römischen Kriegsknechte, sondern wir. Und das ist jetzt auch ein total interessantes Bild. Dieses Schutzgewand, das gibt es nur ungeteilt oder gar nicht. Und das heißt, du kannst dir auch nicht ein bisschen von dem Gewand Jesu abschneiden. Du kannst nicht ein bisschen von Jesus haben. Ein paar schöne Verse aus der Bibel, ein paar ethische Grundsätze aus der Bergpredigt. Du kannst Jesus und sein rettendes Kleid, seine Erlösung nur ganz haben oder gar nicht. Und dann Vers 37, der König der Kreuzigung. Schritt für Schritt entfaltet Matthäus das jetzt. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dieses ist Jesus, der Judenkönig. Jesus, der Judenkönig. Bei den Römern gehört es zum Ritual, dass man den Verurteilungsgrund, den Kern der Anklage, wie ein Titel über das Kreuz schrieb. Das war der Titulus Crucis. Und bei Jesus war das natürlich umstritten. Ne? Die Religionsführer hätten am liebsten gehabt, dass da steht Aufrührer, Revoluzzer. Das hatte Pilatus nicht zugelassen, das hat er durchschaut. Trotzdem konnte er sich nicht durchsetzen gegen die Theologenbrut und hat sich dann dem Druck gebeugt. Und die letzte kleine Rache, die ihm noch blieb, die letzte Waffe, so, die er noch hatte, war der Titulus über dem Kreuz. Und da wirkte er den Juden nochmal richtig einen rein. Er stellt den als ihren König dar, den sie hassten und zugleich fürchteten. Das war, wenn man so will, der letzte Akt im Kalten Krieg zwischen Pilatus und den religiösen Führern. Und die Juden haben auch sofort protestiert, aber Pilatus hat gesagt, nee, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, das bleibt. Und so kommt es am Ende zu diesem Titel über dem Kreuz, der dann jahrtausende lang bis heute durch die großen Gemälde durch die Welt transportiert wird. Gehen Sie in irgendeine gediegene Gemäldegalerie in Europa und Sie werden garantiert dort ein Gemälde finden, auf dem wenigstens die Kurzfassung dieses Titulus zu finden ist. Inri, Jesus Nazarenus Rex Judaiorum, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Das war ironisch gemeint von Pilatus, wurde abgelehnt von den Führern, aber war letztlich genial platziert und publiziert von Gott selbst. Und so trägt es diese Botschaft durch die Geschichte, er ist der wahre König. Gott zeigt dann am Ende also, dass er sich die Deutungshoheit über das Kreuz von keinem bestreiten lässt. Das ist die entscheidende Wahrheit über den Gekreuzigten. Er ist der König. Er ist der König. Er ist der Messias. Er ist der Retter. Und seine Wirkung beschränkt sich nicht auf Israel. Und deshalb musste die damalige Weltmacht dieses Kreuz mitten in der Öffentlichkeit aufstellen. Die Weltmacht stellt dieses Kreuz mit diesem Titel mitten hinein in die Öffentlichkeit. Und darum war es Gottes Absicht, dass der Titulus über dem Kreuz in allen drei Weltsprachen formuliert werden musste. Das wissen wir aus Johannes 19, Vers 20, wo Johannes schreibt, diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war geschrieben in hebräischer, in lateinischer und in griechischer Sprache. Alle Weltsprachen, alle müssen es wissen. Nicht Pilatus, nicht der Kaiser in Rom, nicht die hohen Priester von Jerusalem, nicht die mächtigen Theologen im Sanhedrin. Jesus allein ist der König der Kreuzigung. Und dann gehen wir schnell weiter zur Gesellschaft der Kreuzigung. Das sind diese beiden Verbrecher, die rechts und links neben ihm gekreuzigt werden. Vers 38. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur rechten und einer zur linken. Und dann nochmal in Vers 44, desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Dieser Spott, das ist eigentlich das, was sich durch diese Verse hindurchzieht. Und deswegen haben wir das auch überschrieben. Spott und Schmach. Sie wissen im Grunde genommen nicht, was sie tun. Aber sie spotten und lästern. Die verschiedensten Wörter verwendet Matthäus dafür. Empeizo, das heißt verhöhnen, in Vers 31. Blasphemeo, das heißt lästern, in Vers 39. Oneidizo, das heißt schmähen, in Vers 44. Und Lukas fügt dann noch das Exutineo hinzu in Lukas 23, 11. Das heißt verächtlich behandeln und geringschätzen. Also es wird sozusagen die ganze Palette der Synonyme ausgepackt, um zu zeigen, welche Kübel von Spott über den Sohn Gottes ausgeschüttet werden. Und in diesem Ton geht es dann weiter, die Zaungäste der Kreuzigung, 39 bis 40. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig vom Kreuz herab. Sie zitieren Jesus einfach falsch. David Winkelhake hat uns das heute Vormittag ausführlich erklärt. Er hatte bildlich von dem Tempel seines Leibes gesprochen und sie drehen ihm das Wort gewissermaßen im Munde um und entblöden sich nicht, damit gegen ihn noch punkten zu wollen. Und in ihrem Spott schaufeln sich diese Narren ihr eigenes Grab, indem sie sagen, steig doch herab von dem Thron. Sie fordern von Jesus, was er jederzeit könnte, aber worauf Jesus bewusst verzichtet, nämlich um unseretwillen. Und immer ist es noch nicht vorbei mit dem Spott. Und dann kommen als letzte Quelle des Spotts die Drahtzieher der Kreuzigung ab Vers 41. Deshalb spotteten die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen, kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel? So steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Das sind die Drahtzieher. Und dieser Spott tut am meisten leid, denn die Leute, von denen er kommt, kennen sich am besten aus. Dieser Spott ist auch am theologischsten formuliert. Und sie müssten es eigentlich besser wissen, die Sanhedristen. Es genügt ihnen nicht, sich still an ihrem schmutzigen Triumph zu freuen und dass sie Pilatus doch noch in die Knie gezwungen haben, sondern sie packen nochmal die ganze Bösartigkeit ihres Herzens aus. Und in ihrem verhassten Eifer merken sie gar nicht, dass sie unfreiwillig eine doppelte Wahrheit aussprechen. Sie sagen, andere hat er gerettet. Tja, das ist wahr. Aber in ihrem Hass nehmen sie in Kauf, an Jesu frühere Stärke zu erinnern. Das ist auch seltsam, ne? Und dann fügen sie hinzu und sagen, ja, aber selber kann er sich nicht retten. Und das ist auch wahr. Denn wenn Jesus uns retten will, kann er sich nicht retten. Es ist beides wahr. Andere hat er gerettet und sich selbst kann er nicht retten. Aber diese Leute sind blind, selbst für die Wahrheit, die sie unfreiwillig selber aussprechen. Und in ihrer Blindheit spotten sie sich in die Hölle. Und sprechen sich selbst das Urteil in Vers 42. Ist er der König von Israel, so steige er vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Sie hatten so viel gesehen. Je mehr sie zu sehen bekamen, umso verhasster waren sie geworden. Und in wenigen Tagen würden sie ja wieder etwas sehen, das leere Grab. Wahrscheinlich ist diese letzte Art von Spott, dieser theologische Spott von Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten, das schmerzlichste. Und der kommt nicht selten von Theologen. Wer in unserem Land Theologie studiert hat, der ist diesem Spott regelmäßig begegnet. Auch im Mund durchaus netter und wohlmeinender Leute. Jonas Kubaschinski wird in seinem Seminar sicherlich auch noch etwas dazu sagen. Nicht? Dass sie sagen, ach, nun trennen Sie sich doch mal von Ihrem Kinderglauben. Nicht? Wir kommen nun mal nicht hinter die Aufklärung zurück. Ich sehe noch, wie ich in dem Unibüro von Lüdemann sitze, von dem Jonas vorher gelesen hat. Ich hatte bei einem seiner Assistenten eine Arbeit geschrieben und dann gab es einigen Zoff. Und dann saß ich da in seinem schönen Büro. Er war einer der ganz wenigen Professoren, die einen dicken Teppich in ihr Büro gelegt hat. Ich sehe es noch wie heute. Und die Bücherwände an den Wänden. Tja, und dann sagte er mir, wissen Sie, ich bin dem gar nicht so fern. Ich habe mich mal bei Klaus Vollmer bekehrt, sagte Lünemann. Klaus Vollmer war damals ein bekannter Evangelist gewesen. Und was ist geblieben? Und es kommt der Tag, sagt die Bibel, da wird unser starker Gott allen Spöttern und allem Spott endgültig ein Ende bereiten. Sprüche 3, Vers 34, er wird der Spötter spotten. Sprüche 3, 34, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Und dann kommt der Einschnitt, Vers 45. Vers 45. Bis dahin beschreibt Matthäus gewissermaßen den Blick von außen auf diese Kreuzigung, wie man es von außen beobachten konnte. Und jetzt ab Vers 45 beginnen die eigentlichen Sterbestunden unseres Herrn. Und jetzt sehen wir das Ganze eigentlich noch stärker aus Gottes Perspektive. Das sind die Verse 45 bis 53, Sterbestunden und ein Schrei, Kreuzigung Teil 2, ein Riss zerteilt die Welt. Vers 45. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama, asaftani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Erste, was wir hier sehen, ist die zerrissene Schöpfung. Überlegen Sie mal, was das für ein Schrecken ausgelöst haben muss. Der Akt der Kreuzigung begann um neun. Drei Stunden später, wo die Sonne am höchsten steht, zieht sich der Himmel zu. Nicht nur ein paar Regenwolken, kein normales Gewitter, sondern drei Stunden tiefe, nachtschwarze Finsternis. Das ist der Kommentar des Schöpfers. Und Matthäus betont, es ging über das ganze Land. Wahrscheinlich meint er das ganze Land Israel. Das heißt, drei Stunden Ausnahmezustand. Die Henker, die können noch ihr grauenvolles Werk ausführen, aber Gott liefert schon einen erschreckenden Beweis seiner Macht. Und in diesem Machtbeweis steckt eine Botschaft. Finsternis, das bedeutete in der Verkündigung der Propheten immer Gericht. Zum Beispiel Amos 8, Vers 9 und 10 oder Jesaja 5, Vers 30. Eine Welt, die gegen Gott rebelliert, Amos 8, 9 bis 10, Jesaja 5, 30 und öfter, verfällt seinem Gericht. Und das ist seit dem Sündenfall ja auch das Schicksal jedes einzelnen Menschen, der über diese Erde geht. Und das wird sichtbar in diesen Stunden. Wie real dieses Gericht ist, zeigt Gott dadurch, dass er konkret in der sichtbaren Natur in diesen Stunden eine übernatürliche Veränderung bewirkt. Gottes Gericht, weißt du, ist keine abstrakte Theorie. Gottes Gericht ist eine konkrete Konsequenz für Sünder. Der Schöpfer taucht diese Szene von Selbstgerechtigkeit und Hass in die Finsternis seines Gerichts. Aber zerrissen ist in diesen Stunden auch Gott. Das sind die Verse 46 bis 50, ein zerrissener Gott. Was geschieht hier? Wir lesen das nochmal, denn das ist jetzt wirklich der Kern des Kerns. Eli, Eli, lama, asaftani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, er ruft nach Elia und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Von diesen sieben Worten, die Jesus am Kreuz spricht, ist dieses das Rätselhafteste und es ist das Einzige, das in zwei Evangelien zitiert wird. Das ist auch auffällig, Markus 15, 34 und hier. Es ist das Einzige der sieben Worte am Kreuz, das in zwei Evangelien zitiert wird. Markus notiert die aramäische Fassung, Matthäus bringt es auf Hebräisch, das ist sehr ähnlich, und übersetzt es dann gleich ins Griechische, damit wir es alle verstehen können. Und ganz offensichtlich haben das viele Juden auch verstanden. Das ist der Anfang vom Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die da drum stehen, die verballhornen das Zitat. Wahrscheinlich ist das spöttisch gemeint, Vers 47. Der ruft nach Elia, weil das in dem Eli, Eli steckt. Mein Gott. Und es gab tatsächlich so eine Volksfrömmigkeit, dass Elia dem Leidenden beispringen würde, wenn ein Frommer leidet, dann kommt Elia und befreit ihn irgendwie. Und dann greift sich jemand einen der Schwämme, die da rumliegen. Das gehörte zur Ausrüstung gewissermaßen des Exekutionskommandos. Er greift sich einen dieser Schwämme. Jesus hatte ja gesagt, mich dürstet, Johannes 19, 28. Und jetzt müssen wir das gut unterscheiden. Das ist nicht der Betäubungstrank von vorhin, über den wir gesprochen haben, den hatte Jesus ja abgelehnt. Sondern das wird ihm jetzt gereicht mit einem Rohr, wahrscheinlich war das ein Hochkreuz, deswegen müssen sie ihm das hochreichen. Es gab höhere und niedrigere Kreuze, das ist eher ein Hinweis darauf, dass Jesus an einem höheren Kreuz hing, wie es wirklich auch viele in ihren Gemälden gezeichnet haben. Und wir müssen wissen, das war so Sauerwein, das war das Getränk der Soldaten. Ja, das war so die Billigbierflasche der Soldaten auf dem Bau, etwas Wein mit viel Wasser vermischt, gut gegen Durst. Das hat man oft verwendet bei Kreuzigungen, um das Sterben hinauszuzögern, um die Qual zu verlängern. Und dieser Akt wird jetzt also auch noch benutzt, um Jesus noch weiter dem Spott auszusetzen. Und das ist jetzt der Schlüsselmoment. Und wir werden diesen Schlüsselmoment nur verstehen, sofern man das überhaupt verstehen kann, wenn wir das Wort wörtlich nachbuchstabieren, was hier geschrieben ist. Jesus hat sich nicht von Gott verlassen gefühlt. Jesus ist nicht plötzlich übermannt worden von einem Anflug von Zweifeln und Mutlosigkeit, sondern Jesus war von Gott verlassen. Was er hier hinausschreit in die Finsternis, das ist kein Gefühl, sondern eine Tatsache. Gott von Gott verlassen. Jesus hat ja auch in diesen Stunden niemals aufgehört, Gott zu sein, Gottes wahrer Sohn. Eine Person der heiligen Dreieinigkeit. Gott, ja, ohne Abstriche. Aber was hat der Sohn mit dem Vater in diesem Moment nicht gehabt? Die Gemeinschaft, die vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater, die ihn immer ausgemacht hatte. Und auf eine geheimnisvolle Weise, die wir nur diesem Text nachbuchstabieren können, die wir auch nicht vollständig begreifen werden, wird der Sohn jetzt in diesen Stunden abgeschnitten von der Verbindung zum Vater. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sonst hat Jesus meistens gesagt, mein Vater. Noch in Gethsemane hat er gebetet, mein Vater. Verstehen Sie, wir können die Erschütterung dieses Satzes nur erahnen, wenn wir uns klar machen, dass der, der hier redet, in einer so engen Übereinstimmung und Harmonie mit dem Vater gestanden hat, wie keiner jemals vor ihm und keiner jemals nach ihm. Ich und der Vater sind eins, Johannes 10,30. Jesus war nie ohne den Vater. Nie, von Ewigkeit her, er war bei der Schöpfung dabei. Und deshalb konnte durch die Trennung vom Vater niemand so schlimm gequält werden wie Jesus. Verstehen Sie? Und jetzt ahnen wir auch etwas von der Panik, die ihn im Garten Gethsemane geschüttelt hatte. Und es ist doch kein Zufall, dass diesen Satz die Evangelien in der Originalsprache zitieren, in der Jesus ihn ausgerufen hat, so als wollten sie auf Nummer sicher gehen und uns sagen, Leute, wir haben nicht falsch übersetzt. Er hat es wirklich so gesagt. Wir haben uns nicht verhört. Warum muss es so sein? Weil der heilige Gott jetzt die Sünde richtet. Weil Jesus jetzt zur Sünde gemacht wird, Galater 3,13. Weil sich jetzt Jesaja 53 erfüllt, die Strafe liegt auf ihm. Jetzt konzentriert Gott sein ganzes Gericht auf einen einzigen Punkt im ganzen Kosmos. Und das ist dieses Kreuz dort auf diesem einen Hügel auf Golgatha. Auf eine einzige Person aus der ganzen Menschheit. Und darum muss er diese eine Person jetzt hinausstoßen in die Nacht der Einsamkeit. Verstehen Sie, dieses Gericht konnte nur Jesus treffen. Es trifft zwangsläufig den einzigen Menschen, der jemals über diese Erde geht und ohne Sünde bleibt. Deswegen konnte es nur ihn treffen. Weil das der einzige Ort ist, wo Schuld gesühnt werden kann. Wäre nie einer über die Welt gegangen, der ohne Sünde gewesen ist, hätte keine menschliche Schuld wirklich bezahlt werden können. Nur er kann sein sündloses Leben in die Waagschale werfen. Jetzt mal ein Gedankenexperiment. Angenommen, Sie wären nach Jesus der beste und edelste Mensch der Geschichte. Kann ja sein. Der jemals gelebt hat. Und angenommen, Sie wollten Ihr Leben für Ihre Familie opfern, damit die in den Himmel kommen kann. Und Sie würden Gott das anbieten und sagen, Gott, richte mich für die Meinen. Was wäre Gottes Antwort? Es geht nicht, ich muss dich doch für deine Sünde richten. Und da bleibt nichts mehr übrig. Da bleibt nichts mehr übrig, was du für andere abtragen könntest, selbst wenn du nach Jesus der beste Mensch der Geschichte bist. Verstehen Sie, das müssen wir einsehen. Wir sind als Stellvertreter hilflos überfordert. Wir sind nicht besser als der hohe Priester, der musste auch immer ein Opferlamm dabei haben, wenn er zum Opfern ging, weil sein eigenes Leben auch nicht ausreichte. Nur Jesus genügt. Nur Jesus genügt. Und als er am Kreuz in dieses Gericht reingeht, der wahre hohe Priester, da braucht er kein Opferlamm, er bringt sich selbst. Und darum legt der Vater die Sünde aller Menschen auf den einen, weil nur so Gott Gott bleiben kann, heilig, gerecht und vollkommen. Aber weil es auch keinen anderen gibt, der das sühnen kann. Und so fordert Gott diese Sühne nicht von einem Fremden, sondern er leistet und er leidet diese Sünde und diese Sühne höchstpersönlich in seinem geliebten Sohn. Und in dem Moment, als Jesus unsere Schuld trägt, da sieht Gott in diesem Gekreuzigten eben nicht nur seinen Sohn. sondern er sieht darin unseren Hass. Er sieht unseren Unglauben. Er sieht unsere ganze schmutzige Schuld. Und Jesus wird jetzt als Rebell behandelt. Jesus wird jetzt so behandelt, als hätte er jeden Dreck und jede Lüge und jede Form der Auflehnung gegen Gott vollzogen. Das geschieht. Und der Vater lädt das alles auf diesen ein und richtet es in ihm, der als einziger ohne Sünde war. Und darum muss der Vater den Sohn verlassen. Und dieser Schrei der Verlassenheit, der erschüttert uns, wenn wir nicht völlig taub und stumpf geworden sind. In unserer Trägheit und in unserer Selbstgenügsamkeit. Und die Frage ist, hast du diesen Schrei gehört? Lässt du diesen Schrei Jesus an dich heran, damit er den Schleier deiner Selbstberuhigung zerreißen kann? Und verstehst du, wie schlimm es um deine Sünde steht? Spurgeon hat gesagt, Jesus trug die Sünden der Sünder und darum musste er wie ein Sünder behandelt werden, obwohl er kein Sünder war. Und weiter, der oberste große Richter kann dem, der die Schuldigen vertritt, kein Lächeln schenken. Gott verabscheut die Sünde. Selbst wenn der Sohn sie trägt, um sie aus der Welt zu schaffen, bleibt doch Sünde als solches abscheulich. Und der sie trägt, kann ich gleichzeitig in froher Gemeinschaft mit dem Vater stehen. Das war eine bittere Notwendigkeit. Und ich frage uns, was muss das für beide bedeutet haben? Für den Vater genauso wie für den Sohn. Und dann der letzte Schrei, Vers 37. Der letzte Schrei, ein letzter Schrei noch, beziehungsweise Vers 46, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Vers 50 dann nochmal, aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Warum schreit er so laut? Das ist ungewöhnlich für einen Gekreuzigten, weil der eigentlich schon viel zu schwach ist, wenn er am Kreuz stirbt. Chrysostomus hat Folgendes gesagt: Aus dem Grunde hat er so kräftig geschrien, damit deutlich würde, dass dieser ganze Akt gezielt mit Absicht geschehe. Das ist ganz auffällig, dass der Gekreuzigte am Ende noch so laut schreien kann. Ganz außergewöhnlich. Und damit wird nochmal deutlich, Jesus hat es freiwillig gemacht. Er gibt sein Leben für uns und dann zerreißt der Vorhang. Und das ist Vers 51. Der zerrissene Gott und der zerrissene Vorhang. Und wir lesen nochmal Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Gott hatte ja selbst dem Volk die Ordnung des Tempels gegeben. Aber selbst daraus hatten die Priester und Schriftgelehrten menschliche Religionen gemacht. Eine Anordnung von Vorschriften und Regeln, die von Menschen überwacht wurden, die teilweise von Menschen erfunden wurden. Verordnungen eben. Und diese Religionsfunktionäre hatten sich zu Torwächtern von Gottes Gaben gemacht. Sie hatten sich selbst ermächtigt. Und sie hatten aus dem Bethaus eine Räuberhöhle gemacht. Ein starres System, das die Menschen ausbeutete und letztlich von Gott fernhielt. Und so haben die Priester den Tempel umfunktioniert. Und jetzt schauen Sie, was geschieht. In dem Moment, wo Jesus die Sünde besiegt, weil er sie nämlich in sich aufsaugt und weil er sie wegträgt, da zerreißt Gott diesen Vorhang eigenhändig, denn er zerreißt ihn von oben an nach unten aus. Er greift jetzt ein. Jetzt muss dem letzten Blinden vor Augen geführt werden, dass es Gott ist. Gott entweiht diesen missbrauchten Tempel durch seine symbolische Predigt. Und 40 Jahre später werden die Römer ihn dann endgültig zerstören, aber das sind nur noch die Spätfolgen. Und als der Vorhang zerreißt, macht Gott den Weg frei. Räumt Gott die Schranken und die Gitter weg, ruft Gott den Tag der offenen Tür aus. Es gab zwei Vorhänge im Tempel, das war der wichtigste. Und genauso laut, wie vorher der geschlossene Vorhang gepredigt hatte, predigt jetzt der geöffnete Vorhang. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gott hat ihn zerrissen. Das ist die Sprengkraft des Kreuzes. Und dann sehen wir am Ende hier noch die zerrissenen Fesseln. Verse 52 bis 53. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Das passiert auch noch. Vom Kontext und von der Grammatik her empfiehlt es sich, eine Klammer vor die Formulierung und viele Leiber zu setzen. Also Karfreitag tun sich die Gräber auf. Und dann Ostersonntag nach der Auferstehung von Jesu stehen dann viele Leiber der entschlafenen Heiligen auf und gingen aus den Gräbern. Also Gläubige aus der Zeit des Alten Testaments. Und Gott zeigt, auch die Gläubigen des Alten Testaments bekommen deshalb ewiges Leben, haben nicht vergeblich geglaubt, weil Jesus auch für ihre Schuld gestorben ist und weil Jesus auch ihnen neues Leben schenkt. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen in zwei. Was kann man jetzt noch sagen? Matthäus bricht seine Reportage hier noch nicht ab, sondern er leistet uns zum Schluss einen ungemein wertvollen Dienst. Noch einen wertvollen Dienst. Nämlich Matthäus lauscht auf die Reaktion in diesen ersten Minuten. Die kommen ja nicht wieder. Das ist jetzt die unmittelbare Reaktion. Und Matthäus hört noch mal genau hin, gewissermaßen, in diesem Bericht. Und nach all dem lauten Spott, der wehgetan hat, fängt Matthäus jetzt zum Schluss drei Stimmen ein. Drei Stimmen, die uns sehr bewegen und die uns abschließend dann auch vor eine sehr persönliche Frage stellen. Das ist unser letzter Abschnitt. Solidarität und mehr. Also es ist mehr als Solidarität. Solidarität ist eigentlich viel zu harmlos. Also, Selbstmord des Verräters, Schauprozess im Morgengrauen, dann das Spießrutenlaufen zur Hinrichtungsstätte, dann der erste Teil der Kreuzigung, dieser Spott und die Schmach, die über Jesus ausgeschüttet werden. Und dann das Wichtigste, was wir zuletzt sahen, die Sterbestunden und der Schrei. Und jetzt als letztes Solidarität. Ja, und mehr, das ist viel mehr. Drei Personen, beziehungsweise einmal ist eine Personengruppe, werden hier gezeigt. Bei den einen zeigt uns Matthäus einen frühzeitigen Geistesblitz, bei den anderen eine frühzeitige Treue und beim letzten einen frühzeitigen Mut. Frühzeitig deshalb, weil das alles passiert vor der Auferstehung. Es gibt immer wieder Leute, die warten, ne? Das war bei der Revolution 1989 auch so. Da waren die Dissidenten, die Bürgerrechtler, die schon Monate, manche Jahre vorher ihr Leben riskiert hatten, die in Bautzen eingesessen waren und anderswo. Und die ihr Leben für die Freiheit in die Waagschale geworfen hatten, als es noch wirklich etwas kostete. Und irgendwann, als die Mauer dann fiel, kamen so nach und nach die anderen nach. Und irgendwann in diesen Umbrüchen ein Berliner Innensenator, der jetzt Demonstrationen verbietet, schnell in eine andere Partei eingetreten. Und so dann kamen alle hinterher, als es nichts mehr kostete. Aber die hier, die reagieren frühzeitig. Die reagieren zu einem Zeitpunkt, als es wehtut, als es gefährlich ist. Der erste, dieser frühzeitige Geistesblitz, ist der Centurio. Und aus Zeitgründen kann ich jetzt die alle nicht mehr im Einzelnen schildern, aber hören sich einfach die Parallelpredigten zu Markus dazu an. Dann treffen Sie dort auf den Versuch zumindest, diese Personen ein Stück erkennbar werden zu lassen vor ihren Augen. Ganz ungewöhnlich, dieser Centurio, der aus einem total heidnischen Kontext kam und der das alles miterlebte und der sagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. So krass. Der hat noch nicht alles ganz verstanden bestimmt, die Auferstehung war noch nicht passiert. Aber der kam gewissermaßen aus dem Nichts zur Erkenntnis Jesu. Das ist der erste. Und dann von denen werden wir morgen noch einiges lesen. Die werden richtig satt belohnt, könnte man sagen, schon hier auf dieser Erde. Die werden die ersten Zeugen der Auferstehung, eine frühzeitige Treue. Das sind diese Frauen, die dabei bleiben. Ne? Vers 55. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und haben ihm gedient. Unter ihnen dann werden diese Namen genannt. Und die bleiben da und dann drängt man sie weiter weg vom Kreuz. Und sie bleiben dann trotzdem noch stehen. Und sie sitzen sogar noch da, Vers 61, als Jesus begraben wird. Es waren Maria von Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Ich möchte noch ein paar letzte Minuten dieses Vortrags auf diesen dritten verwenden. Ein frühzeitiger Mut auf den Josef von Arimathea. Ich muss Ihnen sagen, ich habe den richtig lieb gewonnen, nachdem ich die Gelegenheit hatte, das ein bisschen gründlicher zu erforschen, was eigentlich mit dem los war. Und den wollen wir uns zum Schluss angucken und dann haben wir diesen Abschnitt mit Gottes Hilfe wenigstens im Überblick geschafft. Also, Vers 57. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Ein frühzeitiger Mut. Arimathea, ca. 30 Kilometer nordwestlich von Jerusalem, Mitglied des Hohen Rates. Er gehörte zu den Promis. Er war ein angesehener Ratsherr, wie uns die Evangelisten sagen. Von Matthäus erfahren wir, er war ein reicher Mann, er war ein frommer Mann, er wartete auf das Reich Gottes. Das heißt, er rechnete mit den Verheißungen des Alten Testaments. Gott hat gesagt, ja, ich schicke den Messias, er war ein messianischer Jude. Er hielt Jesus für glaubwürdig, er war zu der Erkenntnis gekommen, ja, das ist der Messias, das wird er sein, das kann der neue König sein. Und Matthäus schreibt hier in 57, er war ein Jünger Jesu geworden. Jünger, das umfasst ja ein sehr breites Spektrum an Leuten, die Jesus folgen. Und wir fragen, Josef, wo stehst du? Warum haben wir bisher nichts von dir gehört? Warum bist du nicht bei der Verhandlung letzte Nacht aufgestanden? Warum hast du da nicht im Synhedrium alles ins Chaos gestürzt und dich dagegen geworfen? Und Johannes schreibt, Johannes 19,38, er war ein Jünger Jesu, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden. Er war ein Undercover-Jünger, ein Promi aus dem System. Irgendwie musste er in diesem Haifischbecken klarkommen. Immerhin schreibt Lukas 23,50-51, er war ein guter und gerechter Mann. Er hatte ihrem Tun nicht zugestimmt. Er hat es irgendwie hingekriegt, nicht mitzustimmen. Vielleicht war er vorher rausgegangen, was auch immer. Vielleicht hat er sogar dagegen gestimmt, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wo er in der Nacht zum Karfreitag war. Und dieser wahnsinnige Druck, der auf dem lastet, Sie müssen sich mal Folgendes klar machen, die Woche hatte für den großartig begonnen. Er wartete ja auf das Reich Gottes. Und Jesus marschiert ein in Jerusalem. Und die Mengen bejubelt ihn. Und Josef und Arimathea sagen, jetzt könnte es losgehen. Jetzt geht's los. Aber dann wendete sich das alles. Ja, noch die vollmächtige Predigt, Jesus im Tempel. Jetzt greift er durch, hat er vielleicht gehofft. Aber dann brechen alle Dämme. Der König wird verhaftet. Und Josef von Arimathea muss zugucken, wie alle seine Hoffnung sich in Luft auflöst innerhalb weniger Stunden. Und jetzt wäre die Zeit hinzuschmeißen. Jetzt wäre Zeit, noch so die letzten Spuren seines Jesus-Glaubens zu beseitigen und sich irgendwie wieder in den jüdischen Mainstream einzufädeln. Möglichst so, dass es keiner gemerkt hat. Jetzt ist die Stunde der Entscheidung. Jetzt, wo äußerlich alles verloren erscheint. Und jetzt geht dieser Josef den entscheidenden Schritt ins Licht. Und verstehen Sie, das ist das Faszinierende an dieser Person. Er hat Angst, als es noch etwas überschaubarer ist. Aber als alles verloren ist, da tritt er heraus, als einziger in dem Moment. Das schenkt ihm Gott. Jetzt ahnt er trotzdem, wer Jesus ist, trotz der Kreuzigung. Es gehört viel Mut dazu. Es gehört unheimlich viel Mut dazu. Und das Zeitfenster ist denkbar knapp, denn gegen 18 Uhr muss ja alles erledigt sein. Dann beginnt ja der große Sabbat, dann geht ja nichts mehr. Und was macht er? Er geht zu Pilatus. Markus beschreibt das noch etwas ausführlicher. Das ist ein öffentlicher Schritt, ja? Er geht jetzt zur höchsten denkbaren Behörde. Er geht vor das Verfassungsgericht der Provinz Judäa. Und damit ist die rote Linie endgültig überschritten. Jetzt kann er nicht mehr zurück, jetzt ist das aktenkundig. Das muss Aufsehen bewirken. Ja, das war ja keine normale Bestattung, das war ein Verurteilter. Und wir wissen von Tacitus etwa, dass ein Verurteilter normalerweise nicht begraben werden sollte. Gut, manche haben die Gekreuzigten einfach hängen lassen und dann haben die Gekreuzigten an den Pfählen gehangen, bis wilde Tiere sie gefressen haben oder was auch immer, oder bis sie verfault sind dort. Manche wurden auf der Müllkippe verbrannt. Und wenn Verurteilte eine Familie hatten und die Familie vorstellig wurde und sagt, bitte, wir wollen ihn begraben, dann gestattete man ihnen das in der Regel. Nur wenn jemand wegen Hochverrat hingerichtet worden war, und das war ja bei Jesus letztlich so, dann brauchte man eine Sondergenehmigung. Und deswegen muss Josef von Arimathea zu Pilatus. Und das macht sein Engagement ja noch mal persönlicher, noch mal auffälliger. Also Herr von Arimathea, in welcher persönlichen Beziehung stehen Sie denn bitte zu diesem Verbrecher? Sie sind ja nicht mal mit ihm verwandt. Was wollen Sie denn? So allein war der Herr auch in seinem Tod, muss man sich auch mal klar machen. Und da schlägt Josefs Stunde und Josef gibt alles. Josef riskiert alles, was man riskieren kann. Und vielleicht bleiben so etwa knapp 3 Stunden. Und jetzt muss er es Pilatus erklären. Und wir wissen von Markus, dass es dann immer noch nicht weitergeht, weil Pilatus erstmal klären muss, ob er auch wirklich schon tot ist. Und dann lässt Pilatus ja nochmal den Hauptmann kommen. Und wir sehen, wie Arimathea da im Büro von Pilatus gewissermaßen steht und sagt, wann kommt er denn nun endlich? Und dann kommt der Hauptmann und sagt, ja, er ist tot. Und Pilatus wundert sich, dass es so schnell gegangen ist. Und dann gibt er ihm den Leib. Und jetzt beginnt eigentlich erst der schwierigste Teil seiner Mission. Jetzt muss er wieder raus, vor die Stadtmauer, zu diesem Hinrichtungshügel. Vielleicht hat er ein paar Angestellte mitgenommen. Und dann endlich mal ein Lichtblick. Während er sich nämlich einen kurzen Schluck nehmen. Sorry. Während er sich zur Hinrichtungsstätte begibt, das ist kein Sauerbier, ja. Während er sich zur Hinrichtungsstätte begibt, kommt ein prominenter Kollege ebenfalls aus der Deckung. Und das ist Nikodemus. Von dem lesen wir in Johannes 19, Vers 39. Verstehen Sie, das ist spannender als jeder Krimi. Johannes 19, Vers 39. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. So, und nun sind sie zu zweit, diese beiden Promis, zwei hoch angesehene Politiker, die einem Hingerichteten ihre Liebe erweisen. Das ist die Situation. Nikodemus, eine Riesenmenge Kräuter mitgebracht, königliches Begräbnis. Und jetzt stellen sie sich in der Öffentlichkeit zu Jesus. Und jetzt muss man sagen, sie haben ihre Boote verbrannt. Die beiden, die haben ihre Boote verbrannt in dem Moment. Die haben ihre Brücken hinter sich abgebrochen. Und dann müssen sie den Leichnam Jesu irgendwie von den Nägeln lösen. Die müssen den ja da runternehmen. Und höchstwahrscheinlich, das war für ein jüdisches Begräbnis eigentlich selbstverständlich, haben sie den Körper nochmal gewaschen. Sie haben ihn nicht mumifiziert, das haben die Juden nicht gemacht, aber sie haben ihn gewaschen und dann in die Tücher gehüllt und die Kräuter dazu gegeben. Und dieser Josef ist ein wunderbares Beispiel für das Wagnis der Nachfolge Jesu. Es war noch nicht so alles so deutlich vor der Auferstehung, das stimmt. Aber er musste jetzt Verantwortung übernehmen. Verstehst du? Und so ist es immer, wenn Jesus einen Menschen ruft. Dann läuft es immer irgendwie auf dieses Wagnis zu. Dass einer heraustritt ins Licht, dass einer die rote Linie überschreitet, dass einer alle Brücken hinter sich abbricht und alle Boote verbrennt. Und die Frage an dich ist, bist du schon so ins Licht getreten? Ist das geklärt, dass du zu Jesus gehörst? Und dann kann auch dein Leben eine starke Wirkung für Jesus und sein Reich bekommen. Wie bei Josef, ein Grab muss her, die Zeit wird immer knapper und Josef hat die Lösung. Seine eigene Grabstätte. Als wohlhabender Mann hat er vorgesorgt, das machen ja heute manche auch, die besorgen sich ihren Platz auf dem Friedhof schon bei Zeiten. Und so hatte er es auch gemacht. Vers 59, lesen wir das hier. Vers 59, dass er sich das besorgt hatte. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leintuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Edler und ehrenvoller hätte die Grabstätte für Jesus nicht sein können. Und damit sorgt dieser Josef für die Erfüllung einer weiteren Prophetie, die Jesaja 700 Jahre vorher aufgeschrieben hatte, mehr als 700 Jahre vorher. Jesaja 53, Vers 9. Ist etwas kompliziert formuliert. Ich lese das nach der Menge-Übersetzung. Jesaja 53, Vers 9. Man wies ihm sein Grab bei Übeltätern zu, aber bei einem Reichen ward es ihm zuteil. Und genau das passiert. Ja, man wies ihm sein Grab bei Übeltätern zu, als Hingerichteter wäre für Jesus bestenfalls ein verachtetes, ehrenloses Grab bestimmt worden, wenn ich die Müllkippe. Aber beim Reichen war es ihm zuteil. Das war Gottes Souveränität. Und Gott hat den treuen Einsatz des Josef dafür gebraucht, um seinen Plan unfehlbar auszuführen. Und verstehen Sie, das leere Grab, das ja für unsere evangelistische Verkündigung und für unser Zeugnis auch so wichtig ist, das leere Grab hätte es so nicht gegeben, wenn Josef nicht seins zur Verfügung gestellt hätte. Das ist krass. Tag der Entscheidung. Tag der Entscheidung dort auf diesem Hügel von Golgatha. Es gibt drei Hügel, von denen das Abendland seinen Ausgang genommen hat. Golgatha, die Akropolis in Athen, das Kapitol in Rom. Aus allen ist das Abendland geistig gewirkt und man darf alle drei, man muss sie als Einheit sehen? Nein. Wie du zum Kapitolshügel stehst und ob du da schon mal warst und das kapiert hast oder nicht oder wie auch immer, ist bedeutungslos. Was der Areopag mit deinem Leben zu tun hat oder auch nicht, ist bedeutungslos. Aber über dein und mein Leben fällt die Entscheidung auf diesem einen Hügel. Ob du achtlos an diesem Hügel vorübergehst oder ob du dich mit dem Drama deines Lebens dorthin schleppst zu diesem Hügel, dort, wo Gottes Sohn für dich alles gegeben hat. Und weißt du, darum hat Gott dieses Kapitel schreiben lassen. um dir einen Weg zu diesem Kreuz zu bahnen, um dir den Weg zu diesem Kreuz frei zu machen, hat er dir und mir diese 61 Verse und mehr geschrieben. Und wenn du die Augen aufmachst, dann siehst du da nicht nur einen Hügel oder ein Kreuz, sondern wenn du die Augen aufmachst, dann siehst du dort, dann begegnest du dort Gott selbst. So wie es Bartholomäus Zeitblom in sein Gemälde hineingemalt hatte, das wir jetzt nur andeutungsweise erkennen im Ulmer Münster. Wir gehen mal etwas näher heran. Jetzt geht ausgerechnet der Sonnenstrahl dadurch, aber ich werde versuchen, es zu beschreiben. Bartholomäus Zeitblom, einer, der von Luther gelernt hatte. Und er hat in dieses Gemälde, jetzt sieht man es, Dankeschön. Er hat in dieses Gemälde hineingemalt, wie der Vater den im Tode erschlafften Leib seines Sohnes dem Betrachter entgegenhält. So als würde er uns Jesus anbieten. Schauen Sie, Gott der Vater mit dieser roten Robe und dann der Sohn, den er im Arm hält und uns hinhält. Und er sagt, ich biete dir Jesus an. Ich biete dir meinen gekreuzigten Sohn an, damit du gerettet wirst. Damit du Vergebung deiner Sünde bekommst. Und du kannst diesem Jesus heute genauso begegnen wie die Menschen, von denen wir gelesen haben. Und wenn du ihm begegnest, dann wird es auch für dich der Tag der Entscheidung. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so hineinnimmst in diese Situation. Und wir können das nur begrenzt nachvollziehen. Aber danke, dass du uns so viel gesagt hast, dass das, was wir erfassen dürfen, dass uns das deine Liebe so zeigt. Und wie entscheidend diese Stunden waren und was du alles für uns auf dich genommen hast. Und Herr, wir wollen auch zu diesen Menschen gehören, die mehr als Solidarität dann als Reaktion zeigen. Wir wollen mit dem Hauptmann sagen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn und dich dafür anbeten. Wir wollen mit den Frauen zusammen treu bei dir bleiben, egal wohin der Weg uns führen mag. Und treu dir und deiner Gemeinde und der Ausbreitung deines Namens dienen. Und wir wollen wie der Josef von Arimathia alle Brücken hinter uns abbrechen, Herr, und sagen, egal was geschieht, du bist unser Herr und du bist unser Retter und unser Leben gehört dir. Und wir wollen dir gehören und dir dienen in alle Ewigkeit. Wir danken dir, dass du uns bewahren wirst, Herr, wenn es auf unsere Stärke ankäme. Wir wären genauso normale Menschen wie der Hauptmann, wie Josef von Arimathia, wie diese Frauen. Und doch hast du an ihnen gewirkt und du willst an uns wirken. Und Herr, wenn hier unter uns der eine oder die andere sitzen sollte, die diesen Tag der Entscheidung noch nicht erlebt haben, Herr, die noch nicht diesen letzten Schritt zu dir hingegangen sind, dann gib es ihnen doch ins Herz, gib ihnen doch diese innere Unruhe, gib ihnen den Mut, zu erkennen, dass du deinen am Kreuz zerschundenen Sohn auch ihnen entgegenhältst, zum Glauben, Herr. Und wir beten dich dafür an, allmächtiger Vater. Und wir danken dir, allmächtiger Sohn. Dir sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen.